Hallo und herzlich willkommen zu Wild und Weise, meinem Podcast für naturverbundene Spiritualität. Ich bin Anita Maas und ich begleite Menschen in der Natur zu ihrer eigenen Natur. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Thomas Young, einem Weisheitslehrer, den ich schon seit vielen Jahren kenne und der mich immer wieder begeistert durch die Tiefe seiner Einsichten. Und du gehst diesen Weg ja auch schon eine ganze Weile und nimmst uns hier in dieser Podcast-Folge mit auf dem Weg deiner Weisheit und auch dahin, wie wir selber davon profitieren können. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Anita, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über diese Art von Interviews, weil ich finde, dass Spiritualität in unserer jetzigen Kultur immer noch so in einer Nische ist und sie gehört irgendwie raus. Sie gehört verteilt, und alle diese Netzwerke, die entstehen an Podcasts, an Internetforen, die begrüße ich und bin auch gern Teil davon, um das, was wir jetzt seit mehr als 2 Jahrzehnten an Herzlehren entwickelt haben, mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen.
Ja, du schreibst so schön, du bringst die Menschen mit der alchemistischen Kraft ihres Herzens in Verbindung. Das klingt schon mal sehr verheißungsvoll. Und mich würde jetzt mal interessieren, was du unter Weisheit verstehst. Ein großer Begriff, der ja anders ist als Spiritualität. Du hast gerade schon gesagt, Spiritualität ist oft so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Weisheit ist ja ein Begriff, der ja noch viel mehr Tiefe hat und auch deutlich anerkannter ist, wie ich finde.
Ich habe mir da viel Gedanken drüber gemacht, auch vor 25 Jahren, als ich diese Arbeit begonnen habe. Wie benennt man sich selbst als Weisheitslehrer? Ich habe mich für das etwas unprätentiösere Herzlehrer entschieden. Und zwar, weil ich als junger Mann Ende 20 Erfahrungen gemacht habe, für die es in meiner Biografie keinen Background gab. Gleißend helle Lichtenergien sind durch den Schädel geschossen, in diesen Herzraum raus und haben mich beseligt, verbunden mit hellsichtigen Schüben, und ich konnte mir das nicht erklären. Dann mit verschiedenen Menschen gearbeitet, einem amerikanischen Mystiker, einer sehr weisen Frau, hellsichtiges Tieftrance-Medium. Und wenn du mich jetzt fragst, was ist Weisheit? Da gibt es ja unendlich viele Definitionen. Dann würde ich sagen, runtergebrochen am Ende, Weise ist, was wirkt. Spiritualität ist Erfahrungswissen. Wir zentrieren uns heute in diesen Feldern, wo es um Herzlehren, Weisheitslehren, Spiritualität geht, um Zugänge. Wie können wir uns neu rückverbinden mit Natur, mit Bäumen, mit Tieren, mit der Erde an sich, mit uns als körperliche Wesen? Was ist spirituelle Identität? Wie können wir Friedfertigkeit als aktive Qualität kultivieren? Wie können wir aus dem Körper raus hellsichtig sein oder die 4 hellsichtigen Kanäle kultivieren? Wie können wir in den Körper rein still werden? Eine neue Kunst des Hörens kultivieren. Da gibt es so unendlich viele Themen, und diese Herzlehren sind sehr weit aufgefächert, aber immer mit dem Ausgangspunkt, sich in diesem Zentrum zu sammeln, in der eigenen Mitte, und dies als so eine Art Alpha und Omega zu sehen, also als Ausgangspunkt und Zielpunkt, weil viele Menschen haben von dem, was wir Herz nennen, im Grunde genommen eine sehr vage Vorstellung. Das klingt romantisch, das hat was mit Verliebten zu tun, es gibt Lebkuchenherzen auf dem Jahrmarkt, aber diese konkrete, direkte Herzerfahrung, die man in Einweihungszeremonien machen kann, wo man eine direkte Rückverbindung mit dem, was ich einen Kanal zum Zentrum der Seele und dann, wenn du so willst, in das Herz von Gott nenne, das haben die wenigsten, das ist aber Menschen möglich. Jeder hat diesen Zugang. Es geht nur darum, das, was davor liegt, frei zu bekommen. Und dazu lade ich freudvoll und abenteuerlich ein.
Ja, wunderbar. Also Weisheit im Herzen anzusiedeln, das gefällt mir sehr gut, diese Vorstellung, weil Weisheit ja deutlich über das Wissen hinausgeht, ne? Und Wissen ist für mich immer der Verstand, Konstrukt, das Konzept, was wir uns so erdenken können, im wahrsten Sinne des Wortes. Und worauf ja ganz viel unseres Lebens hier beruht, muss man sagen, Wissenschaft und Technik haben ein hohes Ansehen. Hingegen die Weisheit des Herzens, diese Intuition, die innere Stimme, dieses Ich folge einfach dem, was ich als richtig empfinde in meinem Innersten, ohne zu wissen, warum. Das ist so ein bisschen ja leider vergessen worden und darf jetzt wieder entdeckt werden.
Das ist die hohe Kunst. Also eine der zentralen Fragen in diesem ganzen Feld ist ja, wie funktioniert Guidance, Führung? Erstmal, wie kann ich differenzieren zwischen Stimmen, die aus dem Verstand kommen, und dem, wo es wirklich darüber hinausgeht? Also wo ich eine Botschaft aus den Tiefen der eigenen Seele bekomme oder das, was man ein Calling nennt, ein Call, manchmal verbunden auch mit einer großen Sehnsucht nach Erfahrungen, die über das bis jetzt Erfahrene oder Herkömmliche hinausgehen. Und die Einladung, die wir machen an Menschen, ist, an den Rändern der Erkenntnis zu wandeln und dann darüber hinaus zu finden, zu fühlen, zu lieben, im Idealfall zu springen. Es gibt einen Retreat, sieben Herzen, wo ich sieben verschiedene Herzwege erkunde, um eben das Göttliche oder sechs verschiedene, um das siebte göttliche Herz zu finden. Und dem stelle ich ein Gedicht von Apollinaire voran. Da heißt es, kommt an den Rand, sagte er. Nein, wir werden fallen an den Rand der Klippe. Kommt an den Rand, sagte er. Nein, wir werden fallen. Sie kamen an den Rand, er stieß sie und sie flogen.
Ganz
Diese
schlimm.
Bewegung. Quasi, dass du eine Art ich weiß nicht genau, was passieren wird. Bei einer Herzeinweihung, 10-Tages-Retreat, keiner weiß, was passieren wird. Aber dann der Stimme zu folgen und zu sagen, nein, irgendwas in mir wünscht Transformation, Risiko, Wandlung, Abenteuer. Und es gibt einen anderen Teil. Sicherheit soll alles so bleiben, wie es ist, und ich möchte die Übersicht haben. Nur, wenn wir Wandlung wollen, wenn wir Weitung wollen, wenn wir Bewusstseinserweiterung wollen, dann müssen wir uns trauen. Wir müssen uns an irgendeinem Punkt trauen, dieser Stimme zu folgen, freiwilligen Kontrollverlust einzugehen, nicht wissen, was passieren wird, und wirklich zu springen. Und dann im Idealfall zu fliegen. Wenn wir Einweihungsszenarien, ich mache ja auch Einweihung, Initiation, wenn man sich da mal durch die Zeiten, durch die Kulturen anschaut, wie in unterschiedlichen Weisheitsschulen rund um die Welt durch die Zeitalter, ob das griechische sind, ägyptische, persische, nordamerikanische, keltische, Eskimo-Schulen, tibetische, völlig egal, christliche, sufistische, hinduistische, kabbalistische. Eins haben sie gemeinsam. Wenn es um Weitung geht, ist die Idee, dass die Persönlichkeit, ich in meiner verengten Persönlichkeitsstruktur, das Ego, das kleine Ich sozusagen, in einen Raum geführt wird, einen sogenannten Schwellenraum. Das ist das Seminar, das ist der Retreat, das ist die Zeremonie, das ist der Einweihungsprozess. Und von dort ist ein Sprung in transpersonale Bereiche möglich. Kann den jemand für dich machen? Nein. Aber eine Lehrerin, ein Lehrer kann dich in diesen Raum führen und dir die Freiheit geben, von dort zu springen. Und dazu lade ich in unterschiedlichsten Szenarien ein.
Das klingt sehr verheißungsvoll und
Selbstverständlich.
dennoch ein bisschen abstrakt und mystisch. Du hast vorhin ganz zu Anfang gesagt, es ist wichtig zu unterscheiden, wo kommen die Stimmen her? Kommen die aus meinem
Ja.
Kopf? Sind das Gedanken oder ist das eben meine Herzensstimme? Kannst du dafür mal ein Beispiel geben, wie man das unterscheiden kann?
Man kann es nur unterscheiden durch permanentes Wahrnehmungstraining, also durch wirklich tägliche Schulung und durch Try and Error. Wenn du mal einen ganz anderen Bogen. Ich bin in meinem Leben ja nach Hawaii geführt worden, habe einen Traum geträumt, wo ich am Ende des Traumes einen Hawaiianer gesehen habe, der mir zugewunken hat. So, jetzt kann ich sagen, das ist ein illusionäres Traumbild. Ich kann es sozusagen zur Seite schieben. Mein Gefühl war aber, nee, das geht darum, da wirklich hinzufliegen. Also habe ich 3 Wochen später ein Ticket gebucht, 1998, bin hingeflogen und bin tatsächlich diesem, über einige Verwicklungen, diesem Mann aus diesem Traum begegnet, ein hawaiianischer Kahuna, Alan Alapai, lebend auf Kauai, vor 3, 4 Jahren gestorben. Alan hat in seinen Teachings, die er von seiner Großmutter hatte, häufig gesagt, eins ihrer Hauptteachings war, zu sagen, the mind, other people's voices, die Stimmen der anderen. Dahinter, darüber, die Stimme des Herzens oder der Seele. Wie kannst du sie unterscheiden? Indem du diese Kanäle trainierst. Erst einmal gibt es ja die Frage, welcher Kanal funktioniert überhaupt bei dir persönlich am besten? Also bist du eher hellsichtig? Kriegst du Bilder, die du dann übersetzt in Sprache? Bist du hellhörig? Hörst du eine Stimme in dir sprechen, die dir die Wahrheit spricht, die nicht aus dem Verstand kommt? Bist du hellfühlend? Kannst du Wahrheit über deinen Emotionalkörper wahrnehmen? Oder bist du hellwissend? Dann musst du differenzieren lernen, woher ein Gedanke kommt. Ist es ein Gedanke aus meinem herkömmlichen Repertoire? Oder ist es einer, der in dem Moment aus einer anderen Ebene kommt? Oder bist du hellträumend, so wie ich das eben beschrieben habe? Und das kannst du ja nur durch Überprüfung an der Wirklichkeit. Also wenn du Botschaften bekommst, du überhaupt nicht weißt, ob die jemals stimmen oder nicht stimmen. Als ich 2003 den Tod meines Vaters betrauert habe in Colorado, in Aspen, in einem Haus, was mir ein Freund zur Verfügung gestellt hat, da habe ich diese unspirituelle Betätigung vollzogen, während des Essens fernzuschauen. Es gab 7 Fernseher in diesem Haus, sogar in der Küche ein. Soll man ja nicht machen gleichzeitig, aber ich habe es halt gemacht. Und sehe dort eine Yogashow und denke, wow, 1 Stunde lang werden da 2 Yogalehrer interviewt. Möchte ich doch auch mal. Dann rufe ich 10 Minuten später, weil ich gelernt habe, Impulsumsetzung, niemals zögern. Sobald du den Impuls bekommst, direkt Umsetzung, keine Denkschleife. 10 Minuten später habe ich die Moderatorin und Produzentin der Sendung noch parat, stelle mich vor und sage, Mensch, es wäre doch toll, mal über Herzlehren zu sprechen. Sagt sie, ja, wunderbar, aber ganz viele Menschen um sie herum, ich soll mal in der Woche nochmal anrufen. Gut, Woche später wieder das Gleiche. Ich rufe an, ganz viele Menschen um sie, ob ich nicht in einer Woche nochmal anrufen könne. Denke ich, das ist aber sehr amerikanisch jetzt hier. Woche später wieder das Gleiche und plötzlich switcht sie um auf einen Seelenkanal und sagt, sie würde sich wirklich gern darauf fokussieren, aber sie sei in der Krise ihres Lebens. Sie war in Europa, ist zurückgekommen und während sie dort war, ist ihre entlegene Ranch von einer Lawine erfasst worden. Man hat das nicht gesehen, erst nach 4, 5 Tagen, als da so ein Carekeeper, Housekeeper gekommen ist. Alles futsch, ihre ganzen persönlichen Sachen, Haus futsch. Sie ist umgeben von Versicherungen, die nicht bezahlen wollen, Rechtsanwälten, Gutachtern. Sie sei in der Krise ihres Lebens, ob ich nicht in einer Woche nochmal anrufen könne. So, dann denke ich, ja natürlich, wer hat hier eigentlich das Problem? Für mich ist ja völlig wurscht, ob ich da stattfinde oder nicht. Also gehe ich in Meditation und gehe nur mit einer Frage hinein. Die Frage ist, gibt es etwas, womit ich ihr in diesem Moment dienen kann? Vielleicht geht dieser Kontakt gar nicht um mich, sondern um sie. Und die Stimme ist ganz klar. Die Stimme sagt, sage ihr, dass sie 5 bis 7 Liter Wasser täglich trinken soll, sonst werden ihre Nieren kollabieren und sie wird sterben. Und ich denke, was? Wie bitte? So, das heißt, da ist eine Botschaft, die ich ganz klar gehört habe. Und dann ist mein Verstand da, der sagt, sag mal, bist du eigentlich Kirre? Du kannst doch nicht einer wildfremden Frau jetzt als Cassandra von Snowmass Aspen sagen, huhuhu, jetzt hör mal zu. Also dieser, der Verstand, der sozusagen das Fragezeichen dahinter macht. Dann rufe ich sie eine Woche später an. Der perfekte Moment, alles gut, hat ihre Angelegenheit einer Firma mit dem Namen Disaster Restoration übergeben und hat Zeit. Und ich sage, Mensch, ist ja vielleicht ruhiger, wenn du hier in dieses Haus kommst. Ich lasse es was zu essen kommen. Wir können uns hier in Ruhe unterhalten und das alles besprechen. Und sie sagt zu um 7. Und ich überlege die ganze Zeit, wie kann ich ihr das sagen? Dann kommt die rein, Mitte 50, brillante, souveräne Frau, geht als erstes zur Küchenpantry, sieht eine Teepackung und da drauf steht Detox AM und sagt als ersten Satz in diesem Haus: Oh, Entgiftung, das könnte ich jetzt auch gut brauchen. Dann dachte ich: Danke, lieber Gott. Das war die Vorlage. Und ich sage einfach ohne weitere Anrede: Du weißt, du, ich habe dann meditiert mit dieser Frage und ich habe das gehört, ob das für sie Sinn machen würde. Kriegt sie große Augen und sagt: Ja, weiß ich, dass ich das machen muss, aber ich trinke trotzdem nicht. Dann denke ich: Wie bitte? Die weiß das und macht es nicht? Und dann geht der ganze Abend, 5 Stunden, nur darum, diese Frau, die brillant ist, die Autorin ist, die Fernsehmoderatorin ist und so weiter, hochspirituell, aus dem Bewusstsein einer Fünfjährigen herauszuhebeln, die in ihrer tiefen Psyche das Kommando hat. Und die Fünfjährige hat sich geschworen, nachdem die Mutter sie zum Trinken zwingen wollte und mit dem Kopf auf den Spülstein geschlagen hat, blutig, dass sie sich nie wieder in ihrem ganzen Leben von irgendjemandem befehlen lässt zu trinken. Jetzt hat sie aber eine Arsenvergiftung gehabt und muss massiv trinken, um das Zeug aus dem Körper zu bekommen. Und wenn sie das nicht macht, kollabieren ihre Nieren. Und der ganze Abend bis um 1 geht nur darum, sie dort herauszuhebeln, bis sie mir sanft und friedfertig in die Hand verspricht, dass sie trinken wird, was sie dann auch gemacht hat. Das heißt, wir wissen nie, wann, wie, wo wir Botschaften bekommen, ob wir sie hören, ob wir sie sehen und dann übersetzen, ob wir sie träumen. Aber es ist differenzierbar. Das, was ich eben erklärt habe, kommt nicht aus meinem Verstand, weil mein Verstand das nicht wissen kann. Es kommt aus einer anderen Ebene und dann geht es eben darum, Reality-Check zu machen. Und wenn du jetzt Heilerin oder Therapeut bist oder Lehrer, hast du natürlich viele Möglichkeiten, diese Checks zu machen. Weil du kriegst ja jedes Mal, wenn vor dir jemand sitzt, eine Inspiration, eine Information und lernst dann praktisch durch tägliches Training, woher kommt das jetzt? Ist es eher verstandesorientiert oder kommt es aus einer anderen Ebene? Also wir können es lernen durch permanentes Üben.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und das nochmal zusammenfassen darf, dann geht es darum, wenn ich die Stimme des Herzens hören möchte, habe ich diese 5 Hellsinne zur Verfügung.
Ja.
Wahrscheinlich ist es so, dass bei jedem einer besonders stark ausgeprägt ist.
Ja, oder mehrere.
Mehrere, ein, zwei, darf man sich auf die Suche machen, welcher ist es denn? Höre ich eher Stimmen oder sehe
Ja.
ich Bilder? Kommt man natürlich über Meditation oder einfach Innenschau, über die Ruhe dann dahin. Ich glaube, das ist der Grund, warum viele Menschen ihre Hellsinne noch nicht nutzen, weil einfach so viele Monkeys da oben unterwegs sind, die so viel Krach machen, dass man die innere Stimme dann nicht hört. Also wäre vielleicht der erste Schritt, tatsächlich bewusst ins Herz zu gehen und nicht nur bei deinen Seminaren, sondern wirklich vielleicht auch mal zu sagen, hey, ich setz mich mal hin, atme dreimal tief ein und aus, lege meine Hand aufs Herz und lasse es weich
Beispiel.
werden.
Ja, natürlich. Sowieso. Also das, was du ansprichst, Seminar ist für mich nicht eine Gegenwirklichkeit zum Alltag, im Gegenteil. Sondern dort werden Dinge eingeübt, wo die Herausforderung ist, es in den Alltag hineinzuweben. Also nicht auf dem Seminar, sagen wir mal, spirituell und im Alltag irgendwie Vollpfosten. Das geht nicht. Sondern die Idee ist natürlich, dass du dort etwas lernst, ob das Hellsinne sind, ob das eine Form, sich zu zentrieren ist, ob das das Ringen um spirituelle Identität ist, ob es eine Art, anders zu schauen, anders mit Mitmenschen umzugehen ist oder ob das Heilräume sind, die du mit anderen erprobst und erkundest, was auch immer es ist. Es geht darum, es in den Alltag hineinzuweben und nicht zu denken, das ist das eine und das ist das andere. Diese Trennung, die haben wir jahrhundertelang gehabt. Zwischen Spiritualität und Weltlichkeit, zwischen Spiritualität und Sexualität, zwischen dem Mystiker auf dem Berg und dem Kaufmann auf dem Marktplatz, da halte ich überhaupt nichts von. Ich glaube, dass diese Ebenen zusammengehören Jeder Mensch ist spirituell, jeder hat ein Herz. Es geht um Zugänge. Und das, was du gesagt hast, dass wir heute in einer Zeit leben, in der es schwer wird, ruhig zu werden oder in Stille zu gehen, als vielleicht vor 500 Jahren, das würde ich sofort unterschreiben. Diese digitalen Technologien fluten uns und machen unsere Mentalkörper tatsächlich zu Monkey Minds. Also unterstützen in dem Sinne Dinge, die Mystiker, Lehrer, Weise, Heiler seit Hunderten von Jahren zu transformieren trachten. Nämlich, wie kann ich denn Gedankenruhe einkehren lassen? Wie kann ich mich denn zentrieren? Wie kann ich zum Auge des Hurrikans werden, ohne ständig zu reagieren oder mentale Stimuli zu brauchen?
Ja, wie?
Einmal Natur, da wo du jetzt gerade sitzt, da finden wir das noch. Eine Rückverbindung, die auf vielen Ebenen funktioniert, auch in Wäldern, in Bergen, an Flüssen, am Ozean, in Wüsten, wo wir plötzlich mit uns und der Umgebung sind und all diesen Kräften. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist natürlich, eine Art Digital Detox zu machen oder so etwas wie eine Laptop-Life-Balance zu haben. Nicht eine Work-Life-Balance, sondern eine Digital-Life-Balance.
Cool.
Also einzuschränken. Das, was wir alle brauchen, ja, wir unterhalten uns jetzt hier auch über einen Laptop. Das ist ein großer Segen, dass man so kommunizieren kann. Aber die Zeiten einzuschränken und ganz bewusst zu balancieren. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich da sehe.
Ja, was wir den Kindern immer vorschreiben, ne? Wenn man so junge Kinder hat, dann sagt man mal Bildschirmzeit, da musst du einstellen, nur eine Stunde oder sowas. Oder zwei, irgendwann gibt man dann. Dann hängen die den ganzen Tag da und dann kriegen sie plötzlich schlechte Noten in der Schule. Kein Mensch kann sich mehr konzentrieren. Ja? Lesen geht gar nicht mehr, schreiben
Ganz
fällt
genau.
schwer, immer nur es wird getippt. So, und dann haben wir ein Riesenproblem, das wächst sich richtig aus. Ne? Ja. Aber und es ist eben nicht nur bei den Kindern so, sondern tatsächlich ja auch bei uns. Ich muss da auch manchmal mich an die eigene Nase fassen, weil es gibt so viele interessante Sachen dann auch da. Das ist es ja, ne? Du kriegst ja auch immer die Informationen, die genau zu dir passen, die nach denen du eigentlich suchen würdest. Und dann plötzlich bist du viel mehr im Außen und nicht mehr im Innen. Und dann wieder den Weg dahin zurück zu sagen, ja, was heißt das jetzt? Folge deinem Herzen. Folge deinem Herzen. Es steht auf jeder Postkarte, ne? Also auf vielen Postkarten.
Steht auf vieler Postkarte. Das ist genauso einfach nur eine Worthülse wie Gott oder Liebe. Solange wir keine konkreten Erfahrungen haben davon, was das eigentlich sein kann, sind es Worte. Nichts als Worte. Mhm. Und meine Einladung ist, Spiritualität ist Erfahrungswissen. Im Gegensatz zu Religion, wo man was glauben muss.
Ja.
Es geht darum, und auch nicht dieses alte Format, irgendjemand ist auf der Kanzel und hat's und die anderen haben es nicht, also immer diese haves und haves not. Das sind alte Muster, Paradigmen der Übermittlung. Mir geht es darum, dass wir uns gegenseitig als Bewusstseinspioniere, Pionierinnen sehen, zusammenkommen auf Konferenzen, wo jeder gleichwertig ist. Einer leitet das, eine leitet das oder ein Team. Aber im Grunde genommen geht es darum, diese Gleichwertigkeit zu installieren in Form einer Brotherhood, einer Sisterhood und auch einen, das Ego, das wertet sich ja ständig auf oder ab und denkt in Hierarchien. Die Seele kann anders schauen. Als Seele kann ich auf einen Menschen, auf dich, auf mich, auf andere schauen und das wertschätzen, dass dort ein anderes Wesen auf einer ähnlichen Reise ist, als Seele in einem Körper. Und wir können uns darüber austauschen, was für Erfahrungen wir haben. Wir können uns darüber austauschen, welche Übung mich maximal verbindet oder dich maximal verbindet. Das müssen nicht die gleichen sein. Wir können aus unterschiedlichen Traditionen kommen. Das heißt, wenn wir diese Freiheit uns nehmen, in einer gegenseitig und sehr gewogenen Art und Weise miteinander in Verbindung zu gehen, nämlich über das Herz, dann haben wir eine Grundlage, eine neue Form von Brüderschaft oder Schwesternschaft. Erst im Seminar vielleicht, dann im Alltag, dann im Clan, dann in den Communities zu weben. Und ich glaube, dass es in dieser Zeit genau darum geht.
Ja.
Wir haben ja dieses Teaching von diesen 13 Clanmüttern ins Leben gehoben. Und das geht ja zurück auf die indigenen Medizinfrauen Nordamerikas, die seit Hunderten von Jahren einen großen Traum hüten und weben, den Whirling Rainbow Dream, den Traum des wirbelnden Regenbogens, wo sie die Zeitlinien runtergereist sind und gesehen haben, dass es ein Zeitalter geben kann, wo wir ein Leben in Einheit, Gleichheit und Frieden miteinander gestalten. Und dieses Teaching geben sie durch die Zeiten hindurch und haben sie in unsere Zeit durch Jamie Sams, eine ganz große Seele und Seneca-Medizinfrau, weitergegeben. Und dieses Juwel können wir jetzt miteinander, wenn wir denn wollen, erleben.
Ja, ich glaube, das ist dann schon, da bin ich mit dir ganz einer Meinung, das jetzt dran in dieser Zeit. Der erste Schritt, glaube ich, ist tatsächlich erstmal zu sich zu kommen, sich selber zu spüren. Das nochmal ein klein wenig runterzubrechen, zu sagen, ja, wo fühle ich denn, was mir gut tut und was mir nicht gut tut? So, also einfach nur mal wieder mehr spüren, mehr fühlen. Will ich das eigentlich oder will ich das nicht? Oder sage ich dann nur Ja und Amen? Wiederhole ich irgendwelche Schleifen? Also erstmal bei mir ankommen. Dann vielleicht nur meine Hellsinne entwickeln und entfalten. Und dann tatsächlich hier vom Herzen aus, wenn ich einen guten Kontakt dazu habe, mich mit meiner Seele zu verbinden. Und wenn ich mich mit meiner Seele verbinden kann, ganz bei mir bin, dann ist es ja der nächste und recht einfache Schritt, mich mit anderen zu verbinden. Das ist ja das, was die Seele will. Die kennt ja diese Trennung gar nicht. Ich finde es immer so fantastisch, diese Vorstellung, dass wir eine Seele haben, die ja körperlos ist und die, wenn wir aus diesem Körper herausgehen, sich ja wieder mit allem zusammenfließt. Da gibt es keine Trennung. Ne? Es ist nur künstlich, jetzt für diese kurze Zeit, in der wir in diesem Körper sind, spüren wir die Trennung voneinander. Und wenn es uns gelingt, in der Zeit einfach auch miteinander in Kontakt zu sein, dann haben wir dieses Paradies auf Erden, ne? Von der Liebe 13, von dem die 13 Clanmütter auch sprechen.
Ja, genau.
Ja, so schön. Die Zeit ist einfach reif dafür und ich glaube, es sind ja auch schon viele Menschen da, die diese ersten Schritte gegangen sind, für die es jetzt auch absolut nicht mehr zu weit hergeholt ist, sich vorzustellen, hey, wir können uns ja mit unserer Seele verbinden, miteinander verbinden, mit der Natur verbinden und dann das eigene Leben als auch das der Gesellschaft und des Planeten auf ein nächstes Level heben. Ich glaube, das ist jetzt dran, 2024, oder?
Ja, natürlich. Also ich denke, es geht grundsätzlich darum, auch neue Formen von Leadership zum Beispiel wahrzunehmen. Also das hat ja auch was mit Guidance zu tun. Also wie führe ich? Also erstmal, wie führe ich mich selbst? Wie zentriere ich mich? Wie gestalte ich mein Leben? Wie habe ich eine bestimmte Disziplin, jetzt im positiven Sinne, nicht im negativen Sinne? Ich kenne keine spirituelle Lehrer und spirituellen Lehrer, die nicht täglich meditieren würden, gleich am Morgen, um diesen Kanal zu kultivieren und in dieser fragmentierten Welt zentriert und ausgerichtet zu bleiben und in Kontakt zu bleiben. Also in Einklang mit der Seele, Hand in Hand mit dem Herzen, mit der Seele, mit Gott, wenn du so willst. Das ist das eine. Dann sich zu fragen, wenn ich mich selbst führen kann, Self-Leadership, wie kann ich dann ein Gegenüber führen, wenn ich das in einem Team machen soll oder einer Arbeit oder als Kapitän oder irgendwas? Wie geht das? Also wie führe ich eine kleine Gruppe, ein Gegenüber? Was muss ich da berücksichtigen? Und dann geht's ja weiter. Dann könnte man sagen, der dritte Bereich ist, wie führe ich ein Ganzes? Also wenn du jetzt Bürgermeister bist oder Präsident oder irgendwas, dann wärst du ja plötzlich zur Symbolfigur von etwas, einer Stadt, einem Land. Und wieder sind es andere Herausforderungen. Und dann kommt als viertes eben dieses, was die Weisen machen, sich führen lassen. Also Self-Leadership, ein Gegenüber, ein Ganzes und dann sich führen lassen. Und dann landen wir wieder bei dem, was wir anfänglich diskutiert haben. Wie kultivieren wir diese Hellsinne? Wir brauchen das Zentrum, weil wir in diesem Zentrum einen zeitlosen Bereich touchieren, der jenseits des Verstandes ist. Das Herz hat im Übrigen auch einen Vorsprung in die Zeit, was ganz spannend ist. Es gibt Experimente, wo man das erleben kann. Und nicht umsonst verorten die Buddhisten in diesem Bereich ihre beiden unsterblichen Tropfen. Ein für dieses Leben, ein für alle Leben. Und die Christen das leuchtende Herz von Jesus. Also es geht immer wieder in den avancierten Teachings um diesen Bereich, um eine Art Herzkammer, um eine Art Sanctuary, was das Leben lang oder sogar durch die Leben kultiviert wird. Und das ist mir eine große Freude und auch Leidenschaft, Menschen in diese Räume ihrer selbst hinein zu begleiten.
Ja, ich glaube, es ist vielleicht nicht jedem gegeben, ich kenne diese Archetypen der Seele, Leader zu werden, also Könige zu werden, so heißt es dann, ne, die wirklich ein ganzes Volk leiten können oder auch ein ganzes Unternehmen leiten können, muss ja auch gar nicht jeder, aber sich selbst führen, sich selbst verbinden, mit dem ich übergebe mein Leben in höhere Hände, nicht mein Wille geschehe, mein kleiner Wille, ne, der jetzt den kleinen roten Sportwagen haben will oder so, sondern dein Wille geschehe. Was ist eigentlich meine Aufgabe hier in der Welt? Was darf durch mich hindurch ins Leben kommen und mich dabei auch total erfüllen, weil ich wirksam werde, weil ich einfach meine Geschenke, meine Gaben teile? Ne? Womit kann ich dienen? Diese Frage mal zu stellen, finde ich ganz spannend. Das machen wir auch immer, wenn ich in den Kursen finde, deine Bestimmung. Da geht es ja auch um die Berufung und wirklich die wirksam werden in der Welt, aber da wirklich nochmal von der anderen Seite drauf zu gucken, nicht nur, womit kann ich Geld verdienen oder überhaupt diese Frage, kann man denn damit Geld verdienen, mal einen Moment lang in den Hintergrund zu stellen und sich zu erlauben, zu sagen, womit kann ich denn der Welt dienen und mich gleichzeitig damit erfüllen und eben nicht nur mit Licht und Liebe, sondern tatsächlich auch materiell, ne? Das folgt dann ja.
Ja, in den ursprünglich indigenen, indianischen Lehren oder auch in der dortigen Kultur ist es so, dass die Erde, das Land natürlich mehr oder weniger allen gehört und eine ganz andere Mentalität da ist. Die Mentalität ist nämlich nicht, dass der das meiste hat, den größten Haufen an irgendwas, die größte Anerkennung besitzt, sondern der am meisten gibt. Bekommt die größte Anerkennung und den größten Respekt. Und das ist eine völlig andere Herangehensweise, die mich sehr berührt, weil ich glaube, dass sie für unsere Welt wichtig ist. Und auch wenn wir so in diesem Clanmutter-Teaching nochmal, da gibt es eine Clanmutter, Setting Sun Woman, die immer, egal was sie macht, gibt es so eine ganz tolle Geschichte, die ist in Verbindung mit der Venus, dem Morgenstern, dem Abendstern, betet zu ihr und irgendwann kommt so eine Art Lichtkanu aus den Himmeln zu ihr mit einem Baby in einem Eisbärfell. Und sie nimmt dieses kosmische Kind, packt es auf ihr Cradleboard in den Rücken und das kosmische Kind sagt, ich bin. Und sie fragt das Kind, wer bist du denn? Ja, ich bin Vata Jees, der Abendstern, zu dem du immer gebetet hast. Ich bin das Kind des neuen Morgens, der Zukunft. Und wenn du mich auf den Rücken nimmst und spürst, wie ich fühle, wie ich denke, wie mein Atem ist, was für ein Gewicht ich habe, dann spürst du auch meinen Traum, den ich für mein Leben habe. Und sie ist sozusagen die, die immer auch die Träume der nachfolgenden Generation hütet und dafür sorgt, dass die in Erfüllung gehen können, also nachhaltig wertschaftet, wenn du so willst. Das heißt, wenn eine Gruppe von Medizinfrauen in den Wald gehen, um Baumfrüchte zu sammeln, dann gehen sie nicht in den Wald und fangen an zu sammeln, fragen erstmal um Erlaubnis, den Baumchief, den größten Baum, der da die größte Kraft hat, egal ob es ein weiblich oder männlich ist, Und dann lassen Sie die ersten 5, 6, 7 Bäume weg, weil die für die nächsten Generationen sind. Das heißt, es ist ein völlig anderes Mindset, wo es nicht darum geht, möglichst viel zu haben, zu bekommen, sondern immer auch das Ganze, die nachfolgenden Generationen, die nächsten 7 mit im Fokus zu haben. Und wir haben hier im Westen leider diese Bezüge in die Natur verloren. Die Hexen, die weisen Frauen, die Heilerinnen, die heilkundigen Männer und Frauen sind in der Inquisition mehr oder weniger zu Tausenden umgebracht worden, in der Christianisierung des Abendlandes. Und all diese Bezüge, die dort in den indigenen Stämmen kultiviert worden sind, in einer ganz erstaunlichen, tiefenwirksamen und äußerst praktikablen Art und Weise, die sind bei uns über Bord gegangen. Das Weibliche ist über Bord gegangen. Man könnte sagen, die Frau ist über Bord gegangen. Bezug zur Sexualität ist über Bord gegangen. Wir haben keine, ich bin jetzt auf Zypern, da gibt es Aphrodite als Göttin. Wir haben keine warmherzige, sinnliche Idee einer Göttin. Gibt es hier nicht in dem Sinne. Es gibt Maria Magdalena, die so eine Art Apotheose, eine Gleichstellung jetzt mittlerweile mit Jesus erfährt. Aber wir haben das nicht durch die Jahrhunderte kultiviert und stehen jetzt praktisch an so einem Punkt, wo es darum geht, all das erstmal zu reintegrieren, damit wir mit unseren Körpern, mit unseren Fühlkörpern, mit Sinnlichkeit, mit Sexualität, mit Bezug zu Natur, die Erde auch als Wesen zu sehen, in eine Zukunft hineinschreiten, die sonst uns technologisch vollkommen überrollen wird. Ich bin nicht regressiv, ich bin sehr progressiv, aber wir können nur voranschreiten, wenn wir auch das integriert haben, was zu integrieren ist. Sonst haben wir keinen sicheren Stand in uns selbst und auch nicht in einer zu gestaltenden Zukunft.
Ja, uns fehlen dann die Wurzeln einfach, ne? Weil gerade bei diesem ganzen digitalen, der künstlichen Intelligenz, wenn wir da nicht gut verwurzelt sind, dann heben wir ja ab, ne? Und schweben wir irgendwo drüber und dann kann uns alles irgendwo hinwehen und schieben. Und das ist, glaube ich, nicht das, was uns gut tut letzten Endes, wenn wir keine Wurzeln haben. Und ich bin total mit dir einer Meinung, die indigenen Weisheiten aus aller Welt, die haben eine große Faszination, weil sie noch so ursprünglich sind und in diesen Bildern auch sprechen. Ne? Das sind ja auch unsere Märchen sozusagen. Ne? Wir haben ja Märchen erzählt. Storytelling kennen wir auch aus Amerika, Nordamerika. Es ist wunderschön, wenn dann Dinge einfach in Bildern vermittelt werden. Und uns helfen natürlich auch diese indigenen Kulturen, uns an unsere eigenen Wurzeln nochmal zu erinnern. In meiner schamanischen Ausbildung, die ging ja über 4 Jahre in der Tradition der Quero, also aus Peru. Das aufgesogen, aufgesogen wirklich, weil es so stringent, so durchgehend war, so intakt. Da war so, während das, was ich hier erfahren habe, noch so bruchstückhaft ist. Und jetzt anzufangen, das zu integrieren und zu sagen, das, was ich da gelernt habe als ein System, was bedeutet das denn hier für uns mit unseren keltischen Wurzeln, mit unserem europäischen Umfeld? Ne? Und dann zu sagen, wie kann ich das adaptieren? Was kann da jetzt noch wieder stärker an die Oberfläche kommen, weil ich mich erinnert habe, was alles geht, was alles möglich ist, was schon beschrieben ist, was Tradition hat, was ja
Ja,
auch
ganz genau.
gut ist.
Also das, was du beschreibst, wir haben ja diese Durchgehung der 13 Klanmütter durch die 13 Mondzyklen, durch naturhafte Zeit, ein Jahr lang. Und die erste Klanmutter ist Talks with Relations. Da geht es erstmal darum, die kommt als Geisthüterin auf die Erde und hat die Aufgabe, mit allem, was lebt, in Verbindung zu gehen. Also jeden Strauch, jede Pflanze, jedes Tier, die Standing People, die Bäume, die Four-Legged Ones, die Tiere, die Creepy Crawlers, die Insekten, die Winged Ones, die Vögel. Ihre Aufgabe ist, fühlend die Energiestruktur, die Signatur von allem, was lebt, zu erfühlen, zu erfassen. Wenn man das einen Mond lang macht, selbst, dann hat man diesen Side-Effekt, dass du plötzlich eine Verlebendigung erfährst. Also alles, was in dir taub oder brach liegt oder irgendwann mal abgestumpft ist, wird plötzlich lebendig. Und dann kommt genau der Punkt, den du eben angesprochen hast. Dann kommt die nächste Klammer, der Wisdom Keeper, deren Mantra ist: Erinnere dich, wer bist du denn spirituell? Also welchen Energiefaden willst du jetzt in diesem Leben, zu dieser Zeit, in dieser Phase weiterweben? Ist es der aus Peru? Kann sein, weil er dir die und die Kraft gibt. Ist es ein christlicher, ein sufistischer, ein buddhistischer, ein hinduistischer? Also was hast du überhaupt vorher schon an Energiefäden gewebt und welche gehören in diese Zeit von damals und welche tragen Potenzial und Kraft als Seelenfäden sozusagen weitergewebt zu werden? Und diese Frage, also für mich ist nicht, wenn wir jetzt dieses Teaching der Clanmütter einer großen Gemeinschaft hier in den deutschsprachigen Ländern vorstellen und sie dazu einladen, dann geht es nicht primär darum, also mit der Idee dahinter, oh, wir sind dann alle Schamanen, jetzt sind wir alle Indianer oder so, sondern die Idee dahinter ist, das, was dort extreme Tiefenwirkung hat, zu nehmen, zu verbinden mit den Herzlehren und zeitgemäß für unsere Zeit diese Wege der Rückverbindung zu praktizieren und sozusagen Mond um Mond um Mond 12-mal sich mit Ressourcen, Geschenken, Gaben der jeweiligen Clanmutter zu verbinden. Und dann ist es ja ein Manifestationsteaching. Die Idee dort ist ja, 12 Monde lang rückverbindest du dich und erst dann kann die 13. Becomes Her Vision, sozusagen die Vision, die lebendig gewordene Vision, die so lange in den Himmeln oder Äthern schwebt, erst wenn alle 12 Schritte gegangen sind, erst wenn alle 12 Ressourcen kultiviert sind, dann kann sie den Weg auf die Erde machen. Und das finde ich ein ganz fantastisches, unglaublich praxisnahes Teaching zum lebendig gewordenen Seelentraum, zur Leuchtkraft deiner selbst, zur Vision, die du bist, zu werden innerhalb von einem Jahr. Und das dazu lade ich ein und dafür brenne ich und da könnte ich stundenlang drüber erzählen.
Ja. Ja, es klingt zwar einerseits lang, 12 Monde lang, bis du dann zu deiner Vision kommst, die du manifestieren kannst, aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, das ist ein ganz schönes Tempo, was da vorgelegt wird. Das ist sehr intensiv dieses Jahr. Gell?
Nein, das ist ja überhaupt nicht. What's another year? Es geht ja nicht um irgendein ein egoisches Ziel. Es geht ja darum, das tiefste Calling. Also dein wirklich den heiligen Traum deiner Seele, so wie Gott dich gemeint hat, deine Seelenabsicht ins Dreidimensionale hinein zu manifestieren. Und dafür brauchen wir alles Mögliche. Warum die Fähigkeit, ich kann das ja mal so. Wir brauchen die Fähigkeit von Talks with Relations, lebendig zu sein, zu spüren, mit allem in Verbindung. Wir brauchen gleichzeitig das, was Wisdom Keeper hat, diese Fähigkeit, sich rückzuerinnern. Wer bin ich spirituell? Ich muss wissen, wer ich bin. Sonst habe ich die Kraft nicht.
Vielleicht sollten wir an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es ja diese kostenlose Masterclass gibt.
Ja.
Ich denke, in der wird es auch kurz
In der wird
vorgestellt.
das alles wunderbar erklärt.
Kann man sich dann
Ganz
auch
genau.
nochmal langsam anhören, nochmal vor- und zurückspulen. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Geschichte,
Ja.
mit diesen 13 Clanmüttern mal etwas vertraut zu machen und dann eben
Ja,
auch zu
genau.
schauen, ob das was für einen ist, da ein Jahr lang mit dir begleitet zu gehen.
Ja, es ist eben Jamie Sams, die dieses ist, als sie 22 war, von ihren beiden Großmüttern, Sissy Laughing Crow und Bertha Broken Bow, initiiert worden in dieses Teaching. Und hat es irgendwann dann in Buchform niedergelegt, Gott sei Dank. Wenn man das 12 Monde macht, und das kann man ja im eigenen Tempo machen, man bekommt Inspiration, eine Session, eine Meditation, ein Soulcast, ein Interview, ein Live-Call. Das kann man sich alles einteilen, wie man möchte. Aber wenn ich mich fokussiert mit der Energie einer dieser Geisthüterinnen, gibt ja 13, Die Indianer sagen ja, wir leben auf dem Rücken von Turtle Island, auf dem Rücken einer riesigen Schildkröte. Der Panzer hat 13 Segmente jeder Schildkröte und es gibt 13 Geisthüterinnen der Erde. Wenn ich mich also einmal pro Mond mit einer dieser Geisthüterinnen verbinde, der Kraft, die sie trägt, die Gabe, die Ressource in mir freisetze, in den Vordergrund stelle, dann ist ja das spirituelle Grundgesetz, ist doch, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Immer wieder neu. Also ich fokussiere mich auf 12 verschiedene Qualitäten und kann dann immer auch die 13 im Fokus nach einem Jahr becomes her vision zur 13. werden. Das empfinde ich persönlich als unendlich praktikabler als in so Psychologismen. Und jetzt müssen wir so manifestieren und dann müssen wir uns das vorstellen und tralala. Und dann habe ich irgendwie so ein Set an irgendwie psychologischen Worten, in die ich irgendwie versuche, meinen Verstand und meine Gefühle ranzuheften. Während die indigenen Völker ein multidimensionales, tiefes Teaching haben, mit Entitäten wie den Clanmüttern, die jede und jeden individuell begleiten können. Für mich sind das keine psychologischen Archetypen. Für mich sind das real existierende Entitäten, das möchte ich ganz deutlich aussprechen, mit denen wir in einen Dialog gehen können. Und dann haben wir eine ganz andere Herangehensweise in einer sehr freien Art und Weise und können ein Jahr lang das praktizieren und schauen, was es mit uns macht.
Wunderbar. Klingt sehr faszinierend. Also in den Shownotes gebe ich alle Informationen dazu und würde jetzt gerne von dir nochmal, das kurz in dich gehen, auch nochmal einen Rat hören für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie mehr Weisheit des Herzens erlangen möchten. Wie geht das und was bringt ihnen das?
Also es geht grundsätzlich um Furchtlosigkeit und Selbstliebe. Wir leben hier auf der Erde in zwei zentralen Polaritäten. Entweder gehalten von Ängsten oder durchbrechend in neue Erfahrungen von Liebe, von bedingungsloser Liebe und auch von Selbstliebe als ewiger Übung der Weisen. Das heißt, wenn es uns gelingt, diese Liebesfrequenz in uns wachsen zu lassen, sie zu kultivieren, sie täglich in den Vordergrund zu heben, dann werden Ängste sukzessiv schwinden oder kleiner werden. Muss nicht heißen, dass sie niemals mehr auftauchen werden, aber wir haben ein Zentrum, in dem wir sie auflösen können. Weise ist, das zu kultivieren. Also ich persönlich setze nicht so sehr auf Wissen, wenn es Tore geben würde in die transpersonalen Bereiche, und da steht drauf Wissen. Und daneben ist eins mit Liebe und dann ist da eins mit Dankbarkeit oder mit Nichtwissen, würde ich persönlich nicht das Wissenstor wählen. Ich würde durch das Liebestor gehen oder durch das Tor, wo drauf steht Nichtwissen, um zu garantieren, dass ich diese sokratische Offenheit behalte. Situation, Menschen, Ideen, Strömung immer wieder neu wahrzunehmen oder auch empty-handed vor ein Auditorium zu gehen, nicht wissend, was mein nächster Satz sein wird oder was ich überhaupt zu diesen Menschen sprechen werde. Das wäre mein Rat, Liebe zu kultivieren in Verbindung mit Furchtlosigkeit, nicht auf Ängste zu hören.
Ja, wunderbar. Ich mag auch, dass du zum Schluss nochmal das Nichtwissen angesprochen hast, weil auch das ist ja ein Riesenschiff zu sagen, was ich weiß, mal anzuerkennen, dass das, was ich weiß, ja nur ein Bruchteil, ein Millionstel von dem sein kann, was ich nicht weiß. Also mich dem Nichtwissen zu öffnen und da hinzugehen und zu sagen, also im richtigen Moment wird schon die richtige Botschaft durchkommen und dann habe ich ein riesiges Potenzial. Dem würde ich ja die Tür zumachen, wenn ich mich für das Wissen entscheide. Tja. Ach, in diesem Zusammenhang, Thomas, es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen, jetzt über diese Themen, wohlwissend, dass das nur ein Bruchteil von dem ist, was wir zwei miteinander austauschen könnten und auch was darüber hinaus ist ja noch einfach unendlich viel mehr möglich. Und ich lade wirklich alle ein, die uns hier zuhören, und sich auf diesen Weg der Liebe zu begeben und auf den Weg der Weisheit und das Nichtwissen einzuladen, damit das Leben noch reicher, geführter und erfüllter sein kann.
Dankeschön.
Danke. Ich hoffe, du hast auch aus dieser Folge des Podcasts Wild und Weise etwas Wertvolles für dich und dein Leben mitnehmen können. Ich bin Anita Maas und ich freue mich über eine Bewertung hier auf Spotify und ein Abo. Und wenn du auf anderen Kanälen mit mir verbunden sein möchtest, findest du mich auch auf Instagram, Facebook, YouTube, Telegram oder abonniere meinen Newsletter unter www.maas-mag.de. Bis bald!